Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Es ist wieder Turnaround-Zeit, zumindest zum Hören, und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Turned Around. Eine Frage zu Beginn: Kürzen Sie noch oder optimieren Sie schon? Diese Frage hat einen ernsten Hintergrund, denn das, was viele Unternehmen eigentlich als kurzen Kostensprint begonnen haben, hat sich vielerorts zu einer 10-Dauerkürzungsübung ausgewachsen, die alle Beteiligten frustriert. Aber auch wenn es nervt, ist klar, an den Kosten muss gearbeitet werden, denn vom Markt und der allgemeinen Konjunktur wird auch in den nächsten Quartalen kein nennenswerter Rückenwind kommen. Daher widmen wir uns heute intensiv dem Thema Cost-Cutting. Aber mit einem klaren Anspruch: Wir wollen mal herausarbeiten, warum sich die traditionellen Ansätze zur Kostenkürzung totgelaufen haben und wie man smarter, strategischer und nachhaltiger an die Kosten herangehen kann. Und dafür haben wir wieder einen erstklassigen Experten als Stargast gewinnen können. Für Sie heute am Mikro ist Michael Weiß, Partner bei der Unternehmensberatung Strategy End. Herzlich willkommen, Herr Weiß.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, heute den Podcast beizutragen.
Und selten war ich so happy wie beim heutigen Thema, diesen Co-Host an meiner Seite zu haben, den Godfather of Cost Control, Rüdiger Tippe.
Hallo, guten Morgen zusammen. Freue mich auch auf den Austausch und muss nicht weiter übertreiben.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn man die Latte hochsetzt, dann reißen sich die Leute zusammen und liefern ordentlich ab.
Wir sind schon motiviert genug.
Super, testen wir mal. Michael Weiß kommt ja von der Beratungsseite, du Rüdiger als CEO aus dem Management. Wo ihr euch begegnet, das ist die Umsetzung von Cost-Cutting-Programmen. Erstmal du, Rüdiger, wie groß ist denn aktuell die Nachfrage aus der Industrie bei deiner Excellence-Taskforce nach Unterstützung konkret bei Kostensenkungsprogrammen?
Also bei uns ist die Nachfrage, ich erzähle es immer wieder voller Stolz, so hoch wie noch nie, so unserer Firmengeschichte. Wir haben aktuell 5 Projekte laufen, haben dort 33 Industrieexperten tätig und bekommen extrem viele Anfragen von Industrieunternehmen. Das ist ja unser Schwerpunkt. Ich führe das darauf zurück, dass die Wirtschaft insgesamt stagniert, perspektivisch vielleicht sogar rückläufig ist und die Unternehmen jetzt einfach damit konfrontiert sind, Kosten zu sparen, weil Wachstum, die Topline oben einfach nicht mehr expandiert. Und so gesehen bleibt nicht viel anderes übrig, als an der Kostenschraube zu drehen.
Ist das auch bei Ihnen das Bild, Herr Weiß? Sehr viel Nachfrage aus dem Markt nach Unterstützung bei Kostensenkungsprogrammen?
Absolut, kann ich nur so bestätigen. Vielleicht 2 Themen, die sich vielleicht noch ergänzen lassen. Die Art der Kosten wird wesentlicher. Es geht wesentlich stärker um strukturelle Kosten. Es geht nicht mehr um die Kosten, die im Rahmen der Budgetanpassung vielleicht noch mitgenommen werden hätten können. Also es geht jetzt auch um strategisches, strukturelles Aufstellen und nicht nur, wie kann ich kurzfristig anpassen.
Das ist interessant, dass es da offenbar auch eine Evolution gibt. Vielleicht können Sie da gleich mal ein bisschen tiefer eintauchen, Herr Weiß. Was sind denn so, sag mal, klassische Standardherangehensweisen, die seit 10, 20, 30 Jahren zum Management-Toolkit gehören, die aus Ihrer Sicht jetzt so ein bisschen an Ihre Grenzen stoßen?
Ja, da sehen wir tatsächlich eine ganze Bandbreite von Themen, die früher so die klassischen Evergreens waren. Ja, schauen wir uns Themen an, wenn der Markt sich eingetrübt hatte, war ja die klassische CFO-Aufgabe, erstmal die Budgets entsprechend stramm zu ziehen und anzupassen. Es wurde nicht immer inzwischen nach den Themen fokussiert, die vielleicht zukünftiges Wachstum wieder versprechen würden, sondern es ging eigentlich um die kurzfristige Anpassung im Sinne von Winterschlaf, schwierige Periode, da müssen wir jetzt durch. Jeder muss seinen Beitrag leisten, wie ein Fundraising in Anführungszeichen, und dann hat man versucht, mit diesem Budgetansatz weiterzufahren. Das zweite Phänomen, das wir sehen, das sich wirklich totgelaufen hat, ist dieses klassische Thema Lift and Shift für Verlagerung Richtung Nearshoring. Ja, früher konnte man sich leisten, den Prozess mehrere Wege mit billigeren Arbeitskräften entsprechend analog woanders durchführen zu lassen. Er ist dann verlagert worden in andere, ich sag mal, Regionen mit günstiger Labor-Arbitrage, ohne dass der Prozess für sich, die Struktur für sich geändert worden ist. Hier sehen wir inzwischen, dass Kosten deutlich nach oben gegangen sind und dieser Vorteil nicht mehr generiert werden kann. Auch hier sehen wir sehr viele Themen, die, wo Sie sagen, das hat sich jetzt inzwischen totgelaufen, muss neu gedacht werden.
Wie sieht es mit den Klassikern aus? So Sachen wie Reisekosten senken, Beraterkosten senken, Funktionskosten rausnehmen, die eher als nice to have zu gelten haben?
Da haben wir immer den Jojo-Effekt. Ja? Sie senken heute Reisekosten, Sie senken heute Firmen-Events, Sie senken heute Marketing. Und 2 Wochen später interpretiert jemand, dass der Markt eventuell wieder anziehen könnte und kommt und versucht, diesen schmerzhaften Ausgleich wieder wettzumachen. Das heißt, Sie haben keine nachhaltige Senkung, sondern Sie frustrieren im Wesentlichen nur Ihre Mitarbeiter für eine gewisse Zeit und versuchen dann anschließend später wieder durch Jojo-Effekte Sachen wieder gut zu machen, als quasi Entschuldigung für diese harte Zeit. das führt eigentlich nicht zu einer Unternehmensperformance, die nachhaltig ist.
Anderen Punkt, den ich vielleicht noch einbringen möchte, ist das Thema, sagen wir, dort sparen, wo der Widerstand am geringsten ist. Das ist ja auch ein probates Mittel, wenn es schnell gehen muss. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativer, als es ist, weil wo wenig Widerstand ist, wo wenig Besitztümer sind, heißt es ja auch, dass man schnell an die Kosten rangehen kann. Halten Sie sowas noch für ein probates Mittel oder ist das auch auf Ihrer Oldschool-Liste?
Manchmal gibt es so Lieblingsfeinde im Unternehmen, ja. Da gibt es verschiedene Bereiche, die sehr viel bekommen haben im Budget. Nehmen Sie zum Beispiel IT. Ja, IT hat sich über Jahre ja durch die digitale Transformation entsprechend durchaus ihr Budget ausbauen können. Und da gibt es ja doch den einen oder anderen und sagen, na, wo ist denn der Business Case jetzt? Da wurde doch viel versprochen. Ja, da ist sehr viel Geld reingeflossen. War das wirklich ein Investment oder müssen wir dort korrigieren? Ich sag mal, diesen Bereich jetzt entsprechend zu reflektieren, hat ja durchaus seinen Charme. Aber durch den Ansatz, wo Sie gesagt haben, niedrigster Widerstand, finden diese Diskussionen dann verkürzt statt, weil man dann eben sagt, okay, ich korrigiere jetzt, ein bisschen was muss wieder abgegeben werden. Es ist eigentlich auch nichts Nachhaltiges, sondern es ist wieder eine Ad-hoc-Maßnahme, die sich dann wieder über Monate versucht, politisch irgendwie zu eintarieren und später haben sie auf der PNL dann doch kein Nachhaltig. Also wir sagen nicht, dass in dem Bereich nichts möglich ist, aber wir sagen, dass durch diese reine politische Komponente zwar kurzfristig Erfolge gemeldet worden können, die sich aber im Jahresablauf teilweise schon wieder neutralisieren.
Rüdiger, wie ist dein Eindruck von der Unternehmensfront, was die Verbreitung dieser älteren Methoden angeht? Ist es immer noch der Standardwerkzeugkasten, den ihr auf sehr vielen Projekten antrefft, beziehungsweise im Rückspiegel seht, dass es bis dahin eigentlich nur mit diesen klassischen Methoden an die Kosten herangegangen wurde?
Man kann schon sagen, dass man diese klassischen Werkzeuge noch findet in den Unternehmen. Gleichzeitig ist aber schon ein Bewusstsein entstanden, dass eben diese Maßnahmen oft nur punktuell und kurzfristig sind und oft nicht nachhaltig wirken. Insbesondere, also holistisch betrachtet, ganzheitlich gesehen, was bewirkt, wenn ich an der einen Schraube drehe, welche Wirkung habe ich dann gegebenenfalls an einer anderen Stelle? Und die Wirkung kann dann möglicherweise dann genau ins Gegenteil schlagen. Ja, so gesehen, dieser ganzheitliche Ansatz setzt sich langsam durch, ist aber schwierig, weil die Ungeduld sehr hoch ist. Das Quartalsdenken muss schnell gehen, es darf nichts kosten und so weiter. Und es ist halt genau dieses Umdenken, was erforderlich ist. Und das funktioniert aus meiner Sicht halt nur dadurch, dass das Management versucht, auch die Mitarbeiter einzubinden. Ja, und die sind da sehr verständnisvoll eigentlich. Und wir haben vor kurzem mal so ein Szenario aufgetan. Da ging es auch darum, mach quick and dirty. Das ist also wurscht egal. Hauptsache Kosten runter, dass wir den Effekt haben. Und dann haben wir mal aufgezeigt, die Konsequenz, die daraus entstehen kann. Ja, also einfach mal die Wirkung, die aus einem kurzfristigen Schuss, aus einem Hüftschuss entsteht. Und da sind dann die Augen aufgegangen. Aber das ist halt sehr mühsam, weil zum einen, also mal ganz unter uns, das zahlt dir kein Mensch, ja, wenn du sowas mal aufzeigst und dem Management sagst, hör mal zu, so und so sieht es aus, wenn ihr in diese Richtung geht, ihr müsst mehr anders, also ganzheitlich denken. Von daher, ja, also die alten Methoden sind noch sehr beliebt. Gleichzeitig ist aber schon so ein gewisses Verständnis da, dass man umdenken sollte.
Aber wie kann es denn sein, die Welt entwickelt sich so schnell weiter, die Märkte entwickeln sich so schnell weiter. Seit 5 Jahren haben wir unterm Strich kein Wachstum bei uns im Land. Wie kann es sein, dass bei dieser zentralen Management-Eigenschaft so wenig Entwicklung stattgefunden hat in den letzten Jahren? Was habt ihr da für eine Erklärung?
Ich glaube, der Muskel ist lange Zeit nicht trainiert worden. Ja, wir haben zwar jetzt eine längere Periode, wo wir kein Wachstum haben, wo wir auch negatives Wachstum haben. Und wenn wir uns die Jahresgutachten anschauen, wird das Wachstum auch nicht so schnell in dem Umfang zurückkommen, wie man es benötigen würde. Aber man hat ja 2 emotionale Phänomene. Erster Punkt ist, wir kommen aus einer langen Wachstumsphase raus, die im Wesentlichen getrieben war, dass günstiges Kapital zur Verfügung stand. Das war nicht immer zwingend Unternehmensleistung. Und der zweite Punkt ist, wir kommen aus einer Phase raus, wo jede einzelne Krise als Sonderfaktor erklärt wurde. Invasion, Ukraine, Sonderfaktor. Corona, Sonderfaktor. Chipkrise, Sonderfaktor. Das wurde nie gesamtheitlich gesehen. Also es wurde immer gesagt, okay, das ist eine Einzelkrise, die werden wir jetzt bewerkstelligen. Jetzt kommt noch eine Einzelkrise, werden wir auch bewerkstelligen. Die summieren sich inzwischen auf. Das große Thema ist damit nicht angegangen worden. Ich habe viel kosmetisch ausgeglichen. Die Entscheidungskraft ist teilweise auch nicht so ausgeprägt gewesen, weil man gesagt hat, muss ich jetzt wirklich diese harten Brocken angehen oder kann ich es eventuell vielleicht einfacher machen und in der Quartalslogik entsprechend vielleicht schon früher Ergebnisse zeigen, auch wenn es keine dauerhaften Ergebnisse sind.
Verändert sich diese Sichtweise gerade, dass es eben nicht mehr reicht, auf eine Krise nach der anderen mit dem alten Werkzeugkasten zu reagieren, dass man da wirklich sich weiterentwickeln muss? Habt ihr den Eindruck, dass sich da was bewegt in der Industrie, im Mittelstand?
Also ich kann es nicht erkennen, die nur Reaktion. Und aus meiner Sicht müsste ein Umdenken erfolgen, mehr in Richtung Risikomanagement. Also ich ziehe jetzt ein altes Werkzeug aus meinem Werkzeugkasten, das heißt FMEA. Das kommt aus dem Engineering. Mitte 70er Jahren, glaube ich, ging das los. Als ich dann mein Berufsleben anfing, war das weit verbreitet für die Produktentwicklung. Ja, dann hat man also einfach, man hat einen Teil genommen und hat gesagt, okay, welche möglichen Fehlerquellen können jetzt hier auftauchen? Was passiert, wenn? Dieses Tool könnte man sehr gut, also wir setzen das bei uns ein, in modifizierter Form, so im Zusammenhang mit Risikomanagement. Und ich sage immer provokativ, du kannst eigentlich jede Krise oder als Management müsstest du jede Krise voraussagen können und gleich schon vorab entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten. Das ist jetzt überzogen dargestellt, ist mir vollkommen klar. Aber ich denke mal, gewisse Dinge sind einfach erkennbar. Beispiel Einführung Elektromobilität. Es war doch jedem klar, wie das ausgeht. Dass wir nicht die Anzahl der Fahrzeuge auf die Straße bringen, dass die Nachfrage im Markt nicht so groß ist. Also ich meine, da hätte ich Lieschen Müller auf der Straße fragen können und hätte dann festgestellt, na gut, also so dieser übertriebene Optimismus wird so nicht eintreten. Wenn ich das weiß, kann ich schon mal als Management entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, Gegensteuerungsmaßnahmen zumindest mal vorbereiten. Und das meine ich eben damit. Das ist jetzt ein großer Fall, aber es gibt auch kleinere Fälle, wo man einfach mit einfachen Mitteln schon mal gegensteuert und einfach mal darüber nachdenkt, was kann denn passieren, was tun wir, wenn das passiert, wie sorgen wir vor. Und es gibt Unternehmen, die tun das und das sind auch die erfolgreichen Unternehmen. Und fragt sich oft, wie kommt denn das Unternehmen durch diese Krise durch und die Peer Group leidet. Das liegt oft daran, dass die eben mit einer entsprechenden Weitsicht planen. Und das, glaube ich, ist für mich entscheidend.
Ich würde da zustimmen. Ich will vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Wir sehen natürlich auch, dass die klassischen Funktionen, in denen heute ein CFO und sein Team entsprechend natürlich auch mit Sonderthemen stark belastet sind. Also da kommt sehr viel über die Regulierung, da kommt sehr viel über die Compliance, da kommen sehr viele Sonderthemen rein, die auch noch zusätzlich mit abgearbeitet werden müssen. Also ich möchte den Eindruck entsprechend nicht entstehen lassen, dass man hier einfach blind durch den Wald läuft. Aber durch die Vielzahl an Themen, die entsprechend auf dem Tisch sind, ist es natürlich schwierig zu sagen, möchte ich mir jetzt wirklich das noch gönnen, dass ich eine Szenarioanalyse durchführe und sage, was kommt auf mich zu? Oder es ist einfacher, ich spreche jetzt mal im Konferenztalk, einfach das Thema Resilienz, auch wichtig in meinem Jahresbericht zu erwähnen und zu sagen, wir haben da was gemacht und du hast überlegt und dieses Antizipieren fällt aber unter den Tisch. Ja, ich habe vielleicht noch einen zweiten Lieferanten aufgebaut, falls mir der eine ausfallen würde. Es ist dann meine Resilienz. Wer zahlt mir das? Haben wir noch nicht besprochen, aber wir sind im Wesentlichen, sagen wir mal, Tick in the Box. Das Thema ist gerade heiß, abgearbeitet, nächste Schublade. Und ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen in diese unternehmerische Perspektive, die jetzt gerade auch angesprochen worden ist, sagen, okay, wie differenziere ich, wo gehe ich vielleicht bewusst in ein Risiko rein oder in eine andere Sichtweise zum Mainstream, um zu sagen, da kann ich dann auch erhöhtes Wachstum rausziehen, da kann ich mich besser durch die Krise durchschieben und habe einen gesamtheitlichen Blick drauf. Wir sehen momentan sehr viel Mainstream-Bestätigung, auch aus verschiedenen Führungskräften, weil es natürlich auch sicher ist. Wir sehen wenig entsprechend sich gegen den Wind stellen zu wollen und zu können.
In welcher Situation sind denn Unternehmen, die jetzt die letzten 5, 6 Jahre hauptsächlich an den Symptomen rumgedoktert haben und nicht strategisch an die Kosten rangegangen sind, sondern eher so ein bisschen opportunistisch, wie wir es bis jetzt besprochen haben? Ich nehme an, die Belegschaften sind ziemlich frustriert, wenn 5 Jahre lang nur gespart wird und die Kekse vom Tisch runtergenommen werden, dann hat keiner mehr groß Lust. Banken sind wahrscheinlich auch frustriert, wenn der Businessplan immer wieder angepasst wird. Sind solche Unternehmen eigentlich schon grundsätzlich verkorkst oder kann man mit einer anderen Sichtweise auf das Thema Effizienz da auch wieder eine Art Wiedererweckung erreichen in solchen Konzernen?
Ja, wir haben da schon momentan sehr viel Frustration, die entgegenkommt. Ist ja auch kein Wunder. Also 5 Jahre ist ein langer Weg und 5 Jahre lang ein Vertriebsteam bei Stange zu halten mit niedrigeren Hitrates, mit niedrigeren Goodies und so weiter, mit niedrigeren Bonusversprechen entsprechend ist ja auch eher ein Kunststück. Ich glaube, was das meiste entsprechend reinkommt, ist die Frage, wie weit ist denn diese Krise wirklich antizipierbar? Wann sind wir fertig? Wann sind wir durch? Meine Vermutung, bitte lassen wir es gemeinsam diskutieren, aber meine Vermutung ist, wir haben die große Welle erst noch vor uns, an strukturellen Änderungen. Ja, wir haben viele Themen jetzt versucht, so zu begradigen, dass wir wieder die nächste Delle schaffen. Ja, wenn wir uns das Thema anschauen, was an Investitionsvolumen entsprechend letzten Jahre abgeflossen ist, dieses Jahr also hier nicht mehr zur Verfügung steht, an Wirtschaftsleistung auch nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wenn wir sehen, wie viel Kosten tatsächlich noch zusätzlich auf uns zukommen und wie der Spread über Kosten oder Lending-Kosten entsprechend aus Asien aussieht, dann, glaube ich, sehen wir vor einer wesentlichen Strukturwelle. Die Frage ist natürlich, schaffe ich es mit dem jetzigen Team, das schon Ermüdungserscheinungen, Frustrationserscheinungen zeigt, einfach weiter durchzustarten. Das ist meine Sicht.
Ich halte mal dagegen. Ich würde sagen, Unternehmen, die dieses Krisengewitter erfolgreich hinter sich gebracht haben, immer noch stehen. Die sind eigentlich resilient genug, dass sie eine Existenzberechtigung haben. Und allein durch die Auslese von Wettbewerbern werden die Märkte früher oder später wieder anziehen. Und eigentlich müsste man jetzt den Gang in Richtung Wachstum stellen. Rüdiger, welche Seite würdest du dich schlagen? Meine oder die von Herrn Weiß?
Auf der einen Seite ist es richtig, dass die Unternehmen schon relativ viel gemacht haben und dadurch auch schon gewissermaßen widerstandsfähig sind. Auf der anderen Seite stimmt es aber auch, dass die Maßnahmen, die getroffen wurden, nicht ausreichend sind, weil sich eben die Situation im Markt noch verschärft. Das stimmt nicht ganz überein mit dieser Welle, dass da noch, weil ich glaube, die ist schon relativ hoch, die Welle, zumindest was wir sehen, so im Bereich Automobilindustrie, Maschinenbau. Die Unternehmen sind auch aus meiner Sicht heraus relativ gut gewappnet, müssten aber jetzt einfach noch diesen extra Schlag nochmal machen, um eben ganzheitlich ranzugehen an die Thematik. Und da haben wir bei unseren Projekten zwei Fälle. Wir reden über Kosten. Ja, und dann haben wir das mal angesprochen. Wir haben das Topline Restructuring genannt. Also welche Claims habt ihr dann noch? Welche Engineering Changes sind draußen, die jetzt vom Kunden vielleicht noch nicht bezahlt wurden, die ihr aber schon erbracht habt? Wie sieht es mit Preisanpassungen aus? Und diese Dinge, ja, das sind wir auch angegangen und haben dadurch auch so eine gewisse, ja, Motivation ausgelöst im Unternehmen, weil die einfach gesagt haben, ja, stimmt, wir gehen immer an uns, schneiden uns Beine und Arme ab und der Kunde bleibt davon, von den ganzen Maßnahmen unberührt. So gesehen, denke ich, sind das zwei Wege, wenn man das Thema angeht. Einmal die Topline, aber auch dann die Kosten. Und bei den Kosten muss man eben wirklich schauen, dass man nicht blind einfach reduziert und quick and dirty, sondern wirklich schaut, wie kann ich das intelligent machen, ja, und wie kann ich das auch nachhaltig machen. Das ist ja auch ein Thema, wir haben vorhin kurz über zweiten Lieferanten gesprochen und so weiter. Das kostet ja alles, wenn ich einen zweiten Lieferanten aufbaue, das kostet ja einen irrsinns Geld mittlerweile. Ist ja nicht so, dass ich jetzt mal im Branchenbuch, wer liefert was, nachschaue, wer kann es liefern und rufe den an und sage, liefer, sondern da stecken ja ganze Prozesse dahinter. Deshalb muss man schon sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was hat denn das für eine Auswirkung. Aber ich glaube schon, wenn man da, sag mal, mit etwas Grips rangeht, kann man auch Lieferanten gewinnen, weil die sind da mittlerweile auch sauer gefahren, sozusagen, ob der ständigen, wiederholenden Kostensenkungsmaßnahmen.
Da würde ich gerne mal Herrn Weiß dazu holen, weil das haben Sie ja vorhin so angesprochen. Sie sagen ja, man muss bei den smarten Kostensenken immer die Wachstumskerne der nächsten Jahre in Blick nehmen. Führen Sie das doch mal konkret rein, was Sie damit meinen, vielleicht auch anhand von einem Beispiel.
Mache ich gerne. Ich glaube, die Themen widersprechen sich ja nicht. Wir haben gesagt, wir sehen vor strukturellen großen Änderungen. Und die strukturellen Änderungen müssen ja teilweise nicht nur über Kostenanpassung im klassischen Momentum angepasst werden, sondern die Frage stellt, wie generiere ich in einem sehr flachen Marktumfeld oder negativen Marktumfeld zusätzliches Wachstum und kann so weit differenzieren, dass ich einen Teil meiner Kostenersparnisse, ja, gleich reinvestieren kann, um in dieses nachhaltige Wachstum einzusteigen. Also anders als früher, wo man klassischerweise gesagt hat, was ist ein Benchmark und ich versuche Benchmark möglichst nahe zu kommen. Benchmarks sind ja historisch, da ist der Zug ja auch schon wieder abgefahren, muss ich ja jetzt antizipieren, wo geht die Kostenreise hin und wie kann ich zusätzlich entsprechend durch differenzierende Aktivitäten entsprechend in diese Topline-Restrukturierung, wie sie vorhin angesprochen ist, stärker einzusteigen, entweder taktisch operativ, wie gerade angesprochen, durch Claims, oder nachhaltig, indem ich entsprechend Geschäftsfelder entsprechend umwidme, neu aufstelle im strategischen Marktpositionierung, diese Krise nutze, um entsprechend im Markt auch aktiver zu werden. Das ist ein Punkt übrigens, den Unternehmen relativ schwierig nur hinbekommen, weil man klassischerweise sequenziell denkt. Ja, man denkt erst die Phase 1 Kosten. Wenn dann alles erledigt worden ist, dann warten wir, wenn das Wachstum kommt, dann machen wir Wachstum. Heute muss es synchron stattfinden, weil ich im Rahmen der Krise bereits mein Umsatzwachstum entsprechend generieren muss, mein Margenwachstum ausbauen muss, während ich die Kosten in strukturell anpasse.
Wie schwierig ist es denn wirklich konkret herauszufinden, nochmal, welche Kostenposten, Investitionsposten wirklich das Potenzial haben, relativ schnell ein Payback zu bringen, wenn ich sie stehen lasse, weil der Markt vielleicht in Kürze kommt oder weil eine Nachfrage da ist? Und anders gefragt, wie identifiziere ich die, die ich mitschleppe, aber die eigentlich keiner wirklich braucht und bereit ist, dafür zu bezahlen, intern oder extern?
Auf die Kategorie braucht keiner wirklich, gehe ich gerne ein. Ich glaube, da tun wir uns alle am schwierigsten in der internen Diskussion. Also über unseren Fit-for-Growth-Ansatz sagen wir typischerweise, das ist ja die erste Schublade, die befüllt werden muss, auch mental mal befüllt werden muss, was ist eigentlich gar nicht notwendig. Also statt reinzugehen und sagen, jeder schneidet sich ein bisschen 5% und 3% und 10% raus, die Frage, was kann ich heute komplett rausnehmen, ohne dass ich irgendeine wirkliche Auswirkung in mein zukünftiges Wachstum habe, auf meine Kunden habe, auf meine Lieferanten sprechen habe. Und da gibt es sehr viele Tätigkeiten, die allerdings nie aus der Gesamtheit so angesprochen bewertet worden sind. Die kann ich heute rausnehmen, Payback ist sofort da und ich verändere ja meine Marktposition, meine Brandposition nicht. Und das finden wir immer schade, weil man sich nicht immer entschlossen genug traut, dieses Thema von, sag ich mal, selbstständig zu adressieren. Neigt man eher dazu, jeder leistet einen kleinen Beitrag und kommt in diese taktische Kostenoptimierung rein, die dann nicht nachhaltig wird. Und damit habe ich, um das nochmal aufzuknüpfen, auch zu wenig Budget, um ein zukünftiges Wachstum in der Krise schon zu starten. Das heißt, wenn die Wachstumswelle dann kommt oder wenn sie niedriger ausfällt, wie wir sie gerade auch in den Forecast sehen, dann bin ich in meinen Wachstumskosten zu negativ aufgestellt. Das heißt, ich kann von dieser Welle zu wenig partizipieren und bin damit wieder verwundbarer, sobald die Welle, wenn sie, wie wir es jetzt sehen, kürzer oder flacher ist, entsprechend wieder ein anderes Momentum ergreift.
Stelle ich mir nicht ganz einfach vor bei Kunden, die stehen ja auch auf der Kostenbremse. Nehmen wir mal an, Automotive-Bereich. OEMs immer sehr sparsam, gerade jetzt, Thema Elektromobilität, rudern ja viele zurück, passen ihre Strukturen an, müssen anpassen. Jetzt fragt der Zulieferer, was braucht ihr wirklich, beziehungsweise wofür seid ihr in den nächsten Jahren bereit, auch mehr zu bezahlen oder mehr abzurufen? Dann wird der OEM möglicherweise sagen, korrigier mich, Rüdiger, brauche ich jetzt nicht, um dann ein Jahr später plötzlich zu sagen, ich brauche es jetzt doch und liefert bitte morgen. So wie wir es bei den Chips gesehen hatten nach Corona, wo die sich brutal verschätzt haben und Kosten rausgenommen worden sind aus dem System, die dann nachher einen riesen Bottleneck verursacht haben. Gibt es Methoden, wie man auch im Austausch mit den Kunden die echten Antworten rausfindet beziehungsweise analysieren kann, vielleicht auch jenseits dessen, was mir die Kunden ganz konkret sagen oder die internen Stakeholder?
Gut, in der Automobilindustrie ist es relativ schwierig, würde ich mal sagen, einfach Produkte rauszunehmen. Also ganz einfach ist es nicht, weil du hast ja längerfristige Verträge. Von daher kann man das versuchen, aber meiner Erfahrung nach führt es immer zum bitteren Beigeschmack, weil dann der Kunde, also der OEM, wenn jemand mit so einem Anliegen an mich herantritt, der ist nicht mehr verlässlich. Von daher halte ich das für im Automobilbereich, halte ich es für schwierig. In anderen Bereichen, ja, also da so eine Portfoliobereinigung zu machen, auf jeden Fall. Im Automobilbereich muss man halt dann eben sagen, wenn das jetzt, sag mal, Verlustbringer sind, die muss ich halt dann adressieren. Ja, also wir haben den Vertrag, aber wir hatten eigentlich nicht geplant, dass wir damit Verluste fahren. Wir brauchen hier eine entsprechende Preisanpassung oder einen entsprechenden Ausgleich, Energie oder was immer, Ausgleich. Sowas kann man durchsetzen, aber komplett dann rauszugehen, ist aus meiner Sicht schwierig.
Herr Weiß, können Sie uns vielleicht mal ein, zwei Geheimtipps geben, auf welchen Feldern man solche nachhaltigen Kosteneinsparungen von Sachen, die man eigentlich nicht mehr braucht, gut finden kann?
Also ich darf vielleicht mal eine etwas ergänzende Sicht zum Automotivbereich haben. Natürlich bin ich in den Programmen lange gefangen, ja, aber die Programme haben sich ja auch im Abrufvolumen und Spezifikationen hier und dort geändert. Entweder über die Claims-Diskussion oder in der Fragestellung, nochmal im Programm die Diskussion aufzumachen, was braucht ihr denn eigentlich wirklich auch vorausschauend. Natürlich verschätzt sich ein OEM, natürlich verschätzt sich jeder Kunde und ist dann opportunistisch, eventuell auf Tagesbedarf wieder zu reagieren. Wir sehen aber, dass nicht immer diese kollaborative Diskussion entsprechend aufgemacht wird, sondern eher dann das Programm abgearbeitet. Ja, und da, glaube ich, geht's rein und sagen, schaut mal, wir sehen, dass wir im Rahmen des Programms diese Leistungen erbringen. Die werden aber so gar nicht mehr von euch abgefragt. Habt ihr euch da vielleicht am Anfang bei der Spezifikation verschätzt? wurden Service Levels oder andere Themen entsprechend angefragt, die gar nicht mehr jetzt relevant sind, weil bei euch die beispielsweise Elektrofahrzeuge die Nachfrage nicht so brummt wie ursprünglich angenommen, kann man dort nachjustieren. Ja, auch zum Thema, einfaches Thema Abrufvolumen. Wenn ich das Abrufvolumen momentan bei den Elektrofahrzeugen so dramatisch in die andere Richtung des Mainstreams sehe im Vergleich zu der vorherigen Feier in der Tagespresse, ist auch die Frage, wie kann ich mich denn entsprechend, auf was muss ich mich in Zukunft einlassen? Ist das Abrufvolumen deswegen niedriger, weil ein zweiter Lieferant aufgebaut worden ist, der bevorzugt ist, im Gegensatz, was ich bisher gesehen habe? Und das heißt für mich, ich muss meine Kosten anpassen, weil das Volumen nicht kommen wird. Oder kommt es nur temporär nicht? Und ich weiß, ich muss meine Arbeitsmannschaften, meine Teams, meine Truppen entsprechend anders positionieren und ganz wissen. Dieser Dialog findet oft nur verzerrt oder nur im Rahmen einer Verhandlung statt und nicht im Rahmen eines gemeinsamen Arbeitens eines Wachstumsweges.
Herr Weiß, wie erleben Sie da die Zusammenarbeit zwischen den Beratern, die Sie repräsentieren, und den Managementteams? Werden diese Ideen, die Sie einbringen, da auch in der Regel diszipliniert umgesetzt? Ist da eine Offenheit dafür da?
Also ich glaube, eine Offenheit ist da. Das Thema Beratung und Management hat sich ja in den letzten Jahren auch stückweise weiterentwickelt. Ja, es geht ja nicht darum, dass der Berater die Folie malt und der andere muss sie dann brav umsetzen. Ich glaube, die Zeiten sind lang vorbei. Sondern es geht ja heute in erfolgreichen Beraterprojekten darum, zu sagen, identifizieren wir gemeinsam den Status quo, die Baseline, wie es so schön heißt, und was heißt es wirklich, in der Umsetzung erfolgreich zu sein. Also sich beim Konzept der 20 Seiten Vorstandspräsentation in bunten Farben zu verabschieden und sagen, good luck, ja, ist ja auch nicht mehr der typische erfolgreiche Beratungsansatz, insbesondere für solche komplexen Themen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch keine Management-Teams mehr, die sagen, ich bin da ganz beratergläubig und was auch immer auf der Folie steht, wird so eins zu eins gemacht werden. Also dieses Nachjustieren, dieses Feintunen in der Umsetzung entsprechend wirklich den Wert zu generieren, steht heute bei Beratungsprojekten wesentlich mehr im Fokus, als wir es, sagen wir, in früheren Projekten gesehen haben.
Sind die Kunden bereit, dafür auch zu bezahlen, sie dann länger an Bord zu halten mit den Tagessätzen, die sie aufrufen?
Nee, die Tagessätze sind natürlich auch immer an Erfolge geknüpft. Wenn ich nur entsprechend Zeit und Sauerstoff im Unternehmen klaue und sonst, sagen wir, Kilogramm PowerPoint wöchentliche Basis abgebe, dann wird es wahrscheinlich nicht gerechtfertigt sein. Wenn ich aber ganz klar verlinken kann, wo der Wertbeitrag gemeinsam entsteht und nicht entweder oder, sondern auch zum Gemeinsamen rauskommt, dann ist die Offenheit durchaus da und gibt dann auch Cases, wo man sagt, man hat auch gemeinsam gewonnen, ist auch gemeinsam stolz für die Meilensteine, die erreicht worden sind. Aber wie es auch vorhin dargestellt worden ist, es setzt auch eine Offenheit in einer kontroversen Diskussion voraus. Die Beraterwelt ist heute in der Regel ja nicht mehr so aufgestellt zu sagen, hier kommt das Beraterdiktat, das ist die einzig selig machende Lösung und deswegen bitte so umsetzen, sondern wir sind entsprechend aufgestellt, dass wir bis zum Umsetzungszeitpunkt, wann es entsprechend in der P&L, wenn ich so sagen darf, auftaucht, kontroverse Anpassungsdiskussionen aufgrund von Marktvolatilitäten und so weiter entsprechend durchführen müssen. Und da auch, ich sag mal, gemeinsam im Team auftreten müssen und sagen, okay, die Annahme hat sich eben nicht so umgesetzt, muss nachjustiert werden, dafür muss eine andere Maßnahme vielleicht mehr leisten als ursprünglich angenommen. Das ist ein spannendes Thema bis zum Schluss.
Jetzt hat man manchmal auch Glück und wir scheinen im Moment das Glück zu haben. Gerade in dieser 10-Phase, wo wir händeringend nach Kostenpotenzialen suchen, fällt die magische Lösung vom Himmel. Künstliche Intelligenz wird uns, glaube ich, ohne Zweifel in vielen Bereichen brutal produktiver machen. Glaubt ihr, dass generative künstliche Intelligenz die Kostenprobleme von sich aus größtenteils lösen kann und damit ein Stück weit auch die Notwendigkeit großer strategischer Optimierungsprogramme ja reduziert?
Also ich glaube, wir haben momentan dort zwei, ich sage mal, Denkmuster, die dem ganzen Thema nicht sehr förderlich sind. Das eine Thema ist, fällt Intelligenz künstlicher Form vom Himmel. Ja, ich muss da irgendwo auf meinem Unternehmensparkplatz landen können, dass ich sie nutzen kann. Also was von dem, was im Angebot da ist, nutze ich wirklich, möchte ich nutzen und was von den attraktiven Cases wirklich für mich attraktiv und kann genutzt werden. Das zweite Denkmuster, das ich momentan auf Tagesbasis sehr häufig sehe, ist, man setzt viel Hoffnung auf das Thema Gen AI, sieht es aber eher als Opt-in-Option. Also ähnlich wie beim Thema Digitalisierung in der Anfangsphase, sagt man, okay, man könnte das hier ausprobieren oder man könnte jenes ausprobieren. Eigentlich müsste die Diskussion da lauten, was muss ich ausprobieren, wenn mein Wettbewerber erfolgreicher ist. Diese sehr einfachen Use Cases in sehr kurzfristiger Zeit zu implementieren, hatte natürlich auf die Marge einen ganz anderen Spielzug, als ich mit meinem eventuell mal pilotieren, eventuell mal probieren und so weiter. Also man musste wesentlich konsequenter rangehen, sehr fokussierter rangehen und nicht jeder Use Case macht für mein Unternehmen Sinn und nicht jeder Use Case ist vielleicht dann konferenztauglich, sage ich mal vorsichtig.
Wie schätzt du das Potenzial ein, Rüdiger?
Grundsätzlich bietet AI natürlich unglaubliches Potenzial, auch im Bereich Cost-Cutting schnell und nachhaltig erfolgreich zu werden, insbesondere bei Standardprozessen. Wenn ich mir vorstelle, so diese typischen finanzwirtschaftlichen Analysen, Bilanzanalysen etc., da glaube ich, steckt viel Potenzial drin. Aber ich stimme natürlich überein, dass diese Implementierung ist schon eine große strategische Herausforderung. Will ich das als Unternehmen zum einen, des Weiteren, was ist mein Ziel, wo soll die Reise hingehen, wie werden die Mitarbeiter involviert? Es sind noch viele offene Fragen, aber grundsätzlich glaube ich, so aus unserer Sicht steckt da ein großes Potenzial drin.
Herr Weiß, würden Sie das Thema Implementierung von künstlicher Intelligenz in so ein großes, ganzheitliches, strategisches Optimierungsprogramm mit reinnehmen oder sind das zwei für sich schon komplex genug Projekte, dass man das nicht integrieren kann ineinander?
Also ich fange mal mit dem letzten Teil der Frage an. Beide sind natürlich sehr komplex. Ja, und bei beiden kann ich mich beliebig entsprechend verirren und Zeit verbrennen, ohne dass irgendwas sich bewegt hat. Was wir aber sehen ist, wäre strategisch operativ ein massiver Fehler, gerade die Anwendungsmöglichkeiten, die in mein Unternehmen reinpassen, auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, das mache ich dann, wenn ich mit dem Thema Kostensenkung oder dann, wenn ich mit dem anderen Projekt fertig bin. Wir müssen weggehen, wenn ich so sagen darf, von dieser sequentiellen Denke im Führungsansatz, indem ich ein Problem, ein Projekt nach dem anderen brav abarbeite, abhake entsprechend und in die Akte hänge. Und auch die Logik, sag ich mal, der CEO als der perfekte Schachspieler, der jetzt den super smarten Zug gefunden hat, ich glaube, das ist ein altes Bild. Ja, wir müssen reingehen und sagen, wie kriege ich möglichst viel PS gleichzeitig für kritische Initiativen auf die Straße? Und hier noch ein Beispiel, auf das vorher genannt worden ist, wir haben ja massives Potenzial, ich muss ja nicht alles implementieren, es reicht ja manchmal eine Anwendung dafür. Wenn ich heute reingehe, gerade in Unternehmen, die ein Kostenproblem sehen, dann bin ich ja in der Regel schon in einem sehr späten Zustand, weil bis das wirklich erkannt worden ist, ist in vielen Bereichen ja schon viel passiert, was nicht rechtzeitig beantwortet ist. Da ist schon sehr viel Zeit vergeudet worden. Der strategische Rahmen hat sich damit sehr verengt. Der operative Rahmen beginnt sich zu verengen. Ja, da laufe ich ja gegen die Zeit. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, über GenAI meine Verträge durchlaufen zu lassen, sagen, okay, wo habe ich denn keine, auf der Suche nach Cash momentan keine adäquaten Terms and Conditions, die mir Zahlungszeiträume entsprechend drin haben. Das war früher manuelle Tätigkeit, Lesetätigkeit, die Zeit gekostet hat. Heute ist das in Sekunden gemacht. Ja? Solche Themen bieten sich an, sind schon fast zwingend. Ja, das heißt aber nicht, dass ich GenAI in allen Bereichen entsprechend adressieren muss. Man muss da selektiv reingehen, was macht Sinn, was ist beherrschbar und wo lasse ich mich vielleicht auch wieder ablenken, weil der Smalltalk zu GenAI momentan eher more fashion ist. Die Brücke zur P&L muss kurz sein, sage ich flapsig.
Aber auch da muss man wahrscheinlich wieder die Herausforderung lösen, dass man sich nicht verführen lässt davon, dass ich kurzfristig irgendwelche Kosten rausnehmen kann, zum Beispiel indem ich ein Shared Service Center zumachen kann, weil ich es automatisiert habe über GenAI, sondern dass ich auch da überlege, wenn ich Kosten rausnehme oder in eine Interaktion mit den Kunden gehe, ist das was langfristig Nutzen bringt, korrekt?
Und was bringt langfristig Nutzen in der Logik, zukünftiges Wachstum zu erschließen? Es macht keinen Sinn, jetzt entsprechend, wir kennen das alle, Thema GenAI nur noch als Textbaustein-Roboter zu nutzen und den Kunden sauber zu fallen, indem man lange E-Mails bekommt, die aus verschiedenen Textbausteinen besteht. Das hat sicherlich nichts mit Kundenbindung zu tun. So, die Frage ist, wie kann ich ganz bewusst Kosten, wie wir es vorhin besprochen haben, die eigentlich gar nicht so in ihrer Form notwendig sind, strukturell rausnehmen? Und eventuell durch eine GenAI-Applikation sogar verbessern. Ja? Also nicht sequenziell denken und sagen, erst die Kosten raus und dann verbessere ich das Service-Levels, sondern den simultanen Schritt zu machen und sagen, was ist mein Ziel? Ich möchte wachsen, ich möchte Service-Level fokussiert verbessern. Und was ist vielleicht eine Alternative, ein alternativer Hebel, wie wir sagen, dazu im Vergleich zu den Mitarbeitern im Callcenter, die ich nur mitteile, bitte noch mehr Calls in der gegebenen Zeit durchzuführen.
Und damit wird unser Podcast rund, indem wir dieses Thema GenAI auch in den großen strategischen Kontext gesetzt haben. Ich fasse nochmal kurz zusammen, weil wir langsam ans Ende der Zeit kommen. Kein opportunistisches Kostencutting, sondern strategisch rangehen. Immer mit Blick auf Wachstum schauen. Wo kürze ich? Wo investiere ich? Und die Sachen dann vor allem auch nachhalten und nicht sequenziell nacheinander abarbeiten. Ist das richtig?
Ja, Absolut.
Super, ich habe es verstanden. Hoffen wir, möglichst viele unserer Zuhörer auch, falls sie es nicht ohnehin schon machen. Sehr schöne Tour durch die Kosten. Ich bin mir sicher, dass ihr da sehr ähnlich tickt. Ich weiß von Rüdiger, dass du sehr stark für das Thema Performance Engineering brennst. Das geht ja auch in diese Richtung. Also von Produkten her überlegen, wie kann ich die designen, damit ich sozusagen langfristigen Nutzen davon habe und nicht einfach nur irgendwie ein paar Materialkosten einspare. Es ist nicht so weit weg von dem, was wir heute besprochen haben, oder?
Ja, es geht genau in die Richtung. Ja, das ist im Endeffekt, Performance Engineering ist ja auch bloß ein Marketingname. Ja, also es geht halt darum, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, um dann eben das Unternehmen nachhaltig abzusichern. Vorzugsweise natürlich durch Wachstum. Aber es gibt halt auch Unternehmen, die haben halt nicht dieses riesen Wachstumspotenzial, wollen aber trotzdem ganz gerne überleben. Also da auch da funktioniert es. Ja, es spielt sehr, sehr stark da rein.
Nur, dass das von der Produktseite die Sachen anschaut. Wir haben uns das heute von der Kostenseite angeschaut. Wenn ich mir die Qualität unserer heutigen Diskussion anschaue, glaube ich, dass wir das Thema Performance Engineering demnächst auch nochmal aufmachen müssen. Aber das würde jetzt heute zu weit führen, da auch noch hinzugehen. Aber Rüdiger reibt sich schon die Hände. Wir nehmen das einfach mal auf unsere Liste. Für heute sage ich aber mal herzlichen Dank euch beiden und natürlich insbesondere unserem Stargast Michael Weiß, dass sie uns nicht nur eine Einordnung gegeben haben, was im Moment die Situation ist, sondern auch so viele konkrete Tipps mitbekommen haben, die, glaube ich, für jeden unserer Hörerinnen und Hörer in irgendeiner Form auch nutzbar sind. Vielen Dank dafür.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank.
Danke dafür, hat Spaß gemacht.
Und dann schließe ich mal unseren Podcast mit dem Fazit. Wenn Sie in die Kosten reinschneiden, bitte ganz genau hinschauen. Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden werden es zu schätzen wissen. Und da stimmen mir die beiden auch zu, wie ich sehe. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Turned Around aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.